Herzlich willkommen bei Nachtflug und heute haben wir wieder ein Doppelfeature, zuerst mit Bernhard Heinzelmeier und dann mit Ralf Schöllhammer, weil sich das leider aus terminlichen Gründen diese Woche nicht anders ausgegangen ist. Bernhard Heinzelmeier, Jugendforscher und Politikwissenschaftler, vielen Dank fürs Kommen. Ja, Thema, der Wahlkampf ist natürlich voll angelaufen. Auf der einen Seite die Präsentation der Wahlplakate jetzt schon vor 2 Wochen. Auf der anderen Seite werden natürlich auch die Social-Media-Kanäle immer wichtiger für die Parteien. Man muss ehrlicherweise sagen, dass die FPÖ das schon sehr früh erkannt hat und da eigentlich mittlerweile doch einen relativ großen Vorsprung hat. Thema Medien, Thema Information, auch Information, wen wähle ich, wer steht wofür. Social Media ist ja auch oft wegen Fake News, wegen Desinformation auch ein bisschen in Verruf. Wieso beziehen so viele Menschen ihre Informationen mittlerweile ausschließlich über Social Media und ist da wirklich die Gefahr so groß, dass die Meinung einseitig manipuliert oder vielleicht sogar falsch ist?
Naja, es gibt zwei Aspekte, die man bei dem Social Media Boom beachten muss. Der erste Aspekt ist, dass das ein durchaus magisches Medium ist. Also wenn man sich zum Beispiel TikTok anschaut, diese 15-Sekunden-Videos, wenn die gut gemacht sind, dann zieht das die Menschen schon in den Bann und es ist nicht langatmig. Es kann auch leicht absorbiert werden, leicht konsumiert werden. Also das ist eigentlich ist der wichtige Aspekt. Und der zweite wichtige Aspekt ist, man hat es halt immer bei sich, nicht? Also seit das Smartphone 2010 auf den Markt gekommen ist, ja, trägt es jeder bei sich und es ist dann logisch, dass man dann halt sein Informationsbedürfnis...
Aber eine Online-Zeitung hat man auch immer bei sich, nicht? Also du kannst zum Beispiel mittlerweile ja jede Zeitung auch online lesen, auch das würde genau eigentlich gehen.
Ja gut, das machen die Leute ja ohnehin, aber halt eher die Bildungsschichten. Und bei den Jugendlichen, da sehen wir ganz einen klaren Trend in Richtung der digitalen Plattformen. Also die informieren sich, wenn man die fragt, die informieren sich heute über Instagram und über TikTok, vor allem über TikTok, weil ihnen auch online die klassischen Zeitungen zu langweilig sind. Also das heißt, die haben... Wir sprechen ja in der Soziologie von der sogenannten Hyperattention. Es gibt ja zwei Arten der Wahrnehmung, Deep Attention, Hyperattention. Deep Attention, wenn nach dem Modus, das sind die älteren Leute, die funktionieren nach dem Modus, die können sich lang auf ein Thema konzentrieren und wollen da in die Tiefe gehen. Und bei der Hyperattention ist es so, dass die Menschen einfach nur oberflächlich Medien konsumieren und das muss schnell gehen und die Pointe muss schnell da sein. Deswegen ist es auch so, dass bei TikTok ja im Durchschnitt die Leute schon nach 4 Sekunden von das wegwischen. Also das muss, die haben ein hohes Spannungsbedürfnis. Wenn das nicht befriedigt wird, dann nehmen sie die Botschaft nicht an. Also die Jungen werden auch für die Zukunft, was die Wahlwerbung betrifft, die politische Werbung betrifft, das große Problem werden. Und die Parteien, die sich nicht umstellen, werden sie nicht erreichen.
Aber jetzt ein bisschen überspitzt formuliert, ist es nicht fast demokratiegefährdend, wenn ich in einer Demokratie jetzt immer mehr, weil immer mehr Jüngere natürlich auch wählen, Menschen habe, die eine Aufmerksamkeitsspanne von 4% haben. Ist es überhaupt möglich, in dieser Zeit jemanden einen Inhalt zu vermitteln oder überhaupt zu vermitteln, was ist das Problem, was ist der Lösungsansatz in einer Art und Weise, dass er das dann auch wirklich aufnehmen kann und überlegen kann und damit ja dann auch am Ende des Tages die Entscheidung trifft, welche Partei er wählen möchte. Ist das nicht eigentlich, wenn Sie das jetzt so erzählen, denke ich mir, hängen Ihnen ein bisschen die Alarmglocken und man sagt, um Gottes Willen, 4 Sekunden, wie will ich denn irgendeine ein bisschen komplexere Problematik jemanden überhaupt in 4 Sekunden, dann auch, der hat eine Hypertension, der Spannungsbogen muss auch noch gegeben sein. Wie soll ich jetzt beispielsweise ein Problem, das die EU betrifft, wie soll ich das überhaupt darstellen oder wie soll ich höhere Zinsen EZB in 4 Sekunden mit einem Spannungsbogen darstellen?
Ja gut, das wird man in Zukunft wahrscheinlich nur den Experten und den Eliten erklären können, weil die große Masse der Menschen wird halt jetzt durch diese neuen Medien sozialisiert und das haben ja sogar amerikanische Forscher, Forscherinnen festgestellt, dass sich sogar das Gehirn verändert und die quasi anders vertrattet sind, ja, und die eben nur mehr darauf ausgerichtet sind, kurze, intensive Botschaften aufzunehmen und aber den Vorteil, den sie haben, alles, was ein Nachteil hat, hat auch einen Vorteil. Sie sind zum simultanen Medienkonsum geeignet. Also das heißt, sie können viele Impulse gleichzeitig aufnehmen und Also wir wären wahnsinnig, wenn wir in einem Raum sitzen und von drei Seiten beschallt sind und fünf Monitore flimmern. Das macht uns wahnsinnig. Das ist für junge Menschen oft eine durchaus angenehme Atmosphäre, in der man sich gerne aufhält. Also das heißt, es wird alles oberflächlicher werden. Es kommt sehr stark auf ästhetische Kriterien an. Also es wird zum Beispiel einen Kandidaten, wie die Kandidaten der Parteien aus den 50er oder 60er Jahren, die oft so dicke, schwerfällige, behäbige Männer waren, die könnte man halt nicht mehr verkaufen. Das heißt, das Äußere muss stimmen. Das ist ganz wichtig. Also an Personen. Die Personen treten in den Vordergrund und die ganze Programmatik tritt eher in den Hintergrund. Das ist die Tendenz. Ja.
Das würde eigentlich jetzt ein bisschen im Parteienspektrum, das wir zurzeit sehen, für einen Marco Bogo sprechen, der ja definitiv cool aussieht, das wahrscheinlich am ehesten trifft und weniger für, das ist mein ästhetisches Empfinden, aber zum Beispiel eher für die größeren Parteien ja eher nicht, weil besonders cool, besonders vermarktbar für Jugendliche sind da die Kandidaten ja eigentlich weniger. Und man muss ehrlich sagen, auch Werner Kogler von den Grünen ist ein lustiger, also hat durchaus Humor, aber jetzt ästhetisch schwierig, ne?
Na gut, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Der Marco Bogo wird nicht gewählt wegen seiner Programmatik. Man könnte das auch gar nicht machen, weil er keine hat. Ja. Das ist eine interessante Person, eine Kombination aus Arzt, Musiker, Unternehmer. Ja. Das ist ja
Bank ein bisschen, oder? Ist es
Bank? Bank ein bisschen, weiß, ist es Bank? Ist ja, na klar, als eine Kopie einer ganz bekannten amerikanischen Bankband, die natürlich jetzt alle schon tot sind, wenn es das so lange zurückliegt. Also das ist eine hochinteressante Person und das genügt, wenn der ein bisschen eben auf die Bildschirme kommt und sagt ein bisschen was Lustiges, dann ist der Fall schon erledigt. Also die Wähler, die programmatisch wählen, die sind halt unter den Jungen nicht besonders weit verbreitet.
Ist das nicht wirklich gefährdend für eine Demokratie, wenn Inhalte nicht mehr durchkommen? Also das sehen Sie es auch nicht, ist auch nicht schlimmer geworden als früher, weil früher haben es die Leute auch nicht mehr, sich auch nicht mehr damit auseinandergesetzt.
Also ich glaube, dass sich die Leute heute, das wissen wir, mehr mit Inhalten auseinandersetzen als zum Beispiel in den 50er, 60er und 70er Jahren. Und da sind die Leute halt von der Kronenzeitung bedient worden. Das war damals das Massenmedium, das einzige wirklich Relevante. Und da ist es auch immer nur um Schlagworte gegangen und um persönliche Geschichten und um Skandal. Und das, also im Prinzip interessiert die Menschen an der Politik das Skandal am meisten und dort hat man dann die höchsten Einschaltquoten. Das ist eine Illusion, wenn man glaubt, die befassen sich mit Programmen. Also das meiste, was da gesagt wird, das verstehen die Leute nicht. Was sie verstehen ist, wenn jemand sagt, ja, es kriegen alle eine warme Mahlzeit in der Schule. Das ist auch super, wenn die Kinder kriegen eine warme Mahlzeit, das ist Gas. Also man muss es einfach einfach halten.
Aber dann würde Andreas Babler da eigentlich auf die richtigen Inhalte setzen. 32-Stunden-Woche ist relativ, ich arbeite nur mehr 32 Stunden, jedes Kind kriegt eine warme Mahlzeit. Wird keinen Menschen in Österreich geben, der sagt, ich möchte das nicht. Ja. Ne? Also sind ja dann eigentlich, wäre dann die SPÖ doch da fast ein bisschen im Vorteil, weil sie das doch, also die Themen ja sehr simpel und einfach darzustellen sind und wahrscheinlich kaum einer sagen wird, ich will lieber 40 Stunden arbeiten als 32, also schon, aber nicht in der Masse vielleicht.
Völlig richtig.
Gelingt es aber nicht. Ne?
Ja, und das Richtige hat dazu die Doris Bures gesagt, die hat gesagt, das sind alles Forderungen, ja, die so überzogen sind, dass das kein Mensch mehr ernst nehmen kann. Also wenn ich jetzt rausgehe und sage, wir haben die 32-Stunden-Woche, dann sagt jeder zweite Österreicher, das ist einfach nicht böse, wie sollten das gehen? Jetzt arbeitet man da nur mehr 4 Tage, nur mehr 32 Stunden, wie sollten da die Wirtschaft funktionieren? Das ist einfach zu wenig, nicht? Oder die Kinder werden rund um die Uhr verpflegt und das ist wie so eine Art Schlaraffenland und auf der anderen Seite sehen die Leute, dass wir ein riesiges Budgetloch haben.
Und, das ist eher beunruhigend.
Ja, beunruhigend. Okay. Also was lebt der Mensch in einer anderen Welt? Und das Zweite ist, im Unterschied zu Marco Bogo ist er von der Persönlichkeit her kein interessanter Kandidat. Also das heißt, ist die Ausstrahlung von Andreas Babler hält sie in Grenzen. Er wirkt ein bisschen hölzern, ein bisschen provinziell. Er ist nicht
ja, oder ich meine, man kann schon auf der positiven Seite, könnte man sagen, vielleicht auch volksnah.
Ja.
Vielleicht auch jemand, wo man sagt, okay, der ist jetzt nicht abgehoben, der ist jetzt nicht irgendwie, sondern der ist halt so wie viele andere auch.
Aber das ein wichtiger Punkt ist, dass mit der Volksnähe ist ein zweischneidiges Schwert, was wir aus vielen Untersuchungen sehen, ist, die Leute wollen gar keine volksnahen Politiker, die wollen welche, zu denen sie aufschauen können und die nicht so sind wie sie. Und wenn man sie zu sehr mit den Menschen auf einer Ebene begibt, dann ist man nicht interessant. Aber darf man nicht vergessen, die Leute haben den Kreisky bewundert, der war unnahbar. Oder auch der Wolfgang Schüssel ist ja nicht einer, der in der Menge badet, gerne. Und zu dem hat man aufgeschaut. Das waren halt Figuren, die halt irgendwie auf dem Podest gestanden sind. Und das ist das, was die was man in der Politik sucht und jetzt da die traditionellen Parteien eher nicht haben. Also so diese starken Personen mit großer Strahlkraft, die man bewundern kann. Also die fehlen ein bisschen
in der Politik. Ist aber heute auch deutlich schwieriger als früher, weil in der Zeit von Bruno Kreisky gab es halt jeden Tag wahrscheinlich 5 Fotos von ihm. Da hat man auch die entsprechende Situation schaffen können. Heute mit den Handys kann man jeden bei jeder Tätigkeit fotografieren. Da ist ja auch schwerer irgendwie zu suggerieren, dass man da ganz besonders ist, weil diese ganzen vielen Alltagssituationen, wo es dann Fotos gibt, die machen einem halt wieder dann zu einem normalen Menschen.
Ja, dass dieses Leben dieser Leute permanent total ausgeleuchtet ist, ja, und total transparent, das ist in Wirklichkeit die Demontage. Ja.
Das ist also die Demontage bei jedem, also ganz ehrlich, also ich glaube, es ist die Demontage bei jedem Menschen, weil egal wen sie von in der Früh bis am Abend irgendwie mitfilmen, wird es immer viele, viele Situationen geben, die weder glamourös noch irgendwie großartig sind, sondern halt sehr banal.
Ja, na, der Heros wird herabgezehrt auf die Ebene des Normalen, ne? Das sondern ein normaler Mensch mit den normalen Problemen und der hat auch nicht immer, ist auch nicht immer perfekt gekleidet.
Oder schlecht aufgelegt.
Oder Kopfweh
oder irgendwas.
Hat einmal nicht die passende Antwort parat und dann ist er kaputt. Also das heißt, macht die Transparenz, die Medien erzeugen, macht eigentlich die Vorbilder kaputt. Das ist eine Krise, wir haben eine Krise der Vorbilder, weil die eben zerstört werden. Die werden zerstört, weil sie auf das Niveau normaler Menschen herabgezerrt werden sozusagen.
Was auch spannend ist, ist, dass Frankreich jetzt ein Handyverbot erlassen hat in den Schulen, ein generelles Handyverbot. In Österreich wird es immer wieder diskutiert. Zurzeit ist es ja so, dass aufgrund der Schulautonomie die Direktoren und der Schulgemeinschaftsausschuss, also wo alle Elternvertreter, Lehrer und auch zusammensitzen, das schulautonom entscheiden können. In manchen Schulen wird es jetzt bereits verboten, beziehungsweise wird das Handy abgegeben. In anderen Schulen hat man es mit, aber man darf es nicht verwenden. Macht dieses generelle Verbot von Mobiltelefonen oder auch wahrscheinlich auch, also auch von Tablets, macht das Sinn, außer es wird für den Unterricht verwendet, oder ist es eher Realitätsverweigerung, weil man muss natürlich schon sehen, die Zukunft wird über Mobiltelefone, Tablets und so weiter laufen. Und es wird wahrscheinlich wenig handschriftliche Mitschriften geben.
Nee. Das ist ein wichtiger Hinweis. Also diese Medien werden die Kommunikation bestimmen.
Also so wie wir in der Uni gesessen sind und alles aufgeschrieben haben, das wird sicher
nicht mehr geben. Die Zeit ist vorbei, dass man da handschriftliche Mitschriften anfertigt und so was. Das ist alles vorbei. Ja? Also das heißt, irgendwann muss sich diese Gesellschaft darauf einstellen, dass diese Medien halt dominant sein werden und wir müssen einfach einen Umgang damit finden. Das ist keine Frage, dass natürlich von diesen Medien Gefahren ausgehen und teilweise wird ja das alles mystifiziert. Das ist ja gar keine Frage. Ja? Aber trotzdem müssen wir einen Umgang damit finden, weil jedes Kind über 10 Jahre oder hat
ja, unter 10 Jahre schon zum Teil.
Und dein unter 10 Jahre geht mit so einem Gerät herum, ja. Und die müssen halt damit fertig werden. Die müssen halt damit fertig werden, dass man da an Inhalte herankommt, wo man früher erwachsen sein hat müssen dazu.
Ja, was mich immer wundert, dass all diese Pornoseiten eigentlich ohne jede Schranke aufrufbar sind. Also wenn sie mal ankreuzen über 18, dann ist eigentlich das in Inhalte verfügbar. Ja. Dass das nicht reguliert ist, ist, finde ich, wirklich verwunderlich, weil jedes Kind oder in Wirklichkeit jeder Neunjährige kommt an Inhalte, wo man sich schon fragen muss, ob das, also ein Kind geeignet ist, das ganz sicher nicht.
Ja, ja gut, das sind halt die jeweilige Kultur gewichtet halt das unterschiedlich. Ne? Also in den USA ist das alles nicht möglich, wenn so ein nackter Busen irgendwo aufblitzt, ist eine Katastrophe. Dafür werden die ärgsten Gewalttaten gezeigt, das ist kein Problem. In Europa ist umgekehrt. Nicht? Also da ist, sagen wir, bei Gewalt sensibel, aber bei...
Muss man sagen, es ist fast besser,
ist aber fast trotzdem
also, nicht sind die Inhalte, glaube ich, schon ein bisschen verstörend, zum Teilweise eine völlig falsche Realität.
Man findet kaum mehr Kinder, die 12, 13 sind, die sowas noch nicht gesehen haben. Jetzt habe ich nicht den Eindruck, dass die jetzt alle völlig verstört sind, aber es ist natürlich schon irgendwie bedenklich und es würde nicht schaden,
wenn es ein paar Jahre später gekauft, ist. Oder? Bei uns in der Klasse hat es noch gegeben, da gab es dann ein Bild oder irgendwas, aber das war ja so harmlos im Gegensatz zu dem, dass es was lächerlich
ist. Da sieht man aber auch, wie sich die Zeit geändert hat. Dieses Bravo-Heftel zum Beispiel, ich war bei den Schulbrüdern in Streversdorf, das hat man nicht mitnehmen
dürfen. Nein, Schule, das hat man verstecken müssen.
Hat man verstecken müssen. Also da würden sich die Kinder und Jugendlichen drüber totlachen, weil so ein Bravo aber das ist lächerlich, ja. Was war da drin? Und die haben heute ganz andere Dinge. Aber jetzt nochmal, um auf das Verbot zu kommen, ich bin ein Gegner von diesen Verboten und ich finde man darf nicht vergessen, Frankreich ist politisch sehr stark zentralistisch. Ja. Also da wird alles vom Zentrum aus gemacht und die Leute nehmen das hin. Ich glaube, die österreichische Lösung, dass das der Schulgemeinschaftsausschuss und die Eltern und die Direktion und die Lehrer gemeinsam bestimmen, ist die weitaus bessere, weil es jede Schule hat vielleicht eine andere Position dazu. Es sind nicht alle Schulen gleich. Ja, man muss sich nur vorstellen, vielleicht gibt's es gibt Schulen, die haben einen Schwerpunkt Computer und Digitales. Naja, die sollen dann diese Geräte einsperren. Also ich würde das lieber den Schulen überlassen. Ich würde überhaupt sagen, man muss generell dazu kommen, wieder mehr dem Gesetzgeber aus der Hand zu nehmen und der Zivilgesellschaft wieder zurückzugeben.
Ja, da gebe ich Ihnen recht. Wir haben ja letzte Woche den Direktor einer Schule am 21., den Christian Klar, bei uns gehabt, der sich auch mehr Regeln sozusagen jetzt in Wien von der Bildungsdirektion erhofft, einfach um diesen permanenten Konflikt nicht ertragen zu müssen. Also da ging es eher um die Gebetsräume, zum Beispiel an das der Bildungsdirektion, den es, glaube ich, inhaltlich eh gibt, aber das noch einmal hervorzuheben, dass es keine Gebetsräume in Schulen gibt, egal für welche Religion, weil einfach sonst die Lehrer und vor allem auch der Direktor als administrative Instanz halt permanent in diesen Konflikten involviert sind und permanent argumentieren müssen, warum sie es an ihrer Schule so machen. Ist das den Lehrern zumutbar?
Also ich glaube, ob das zumutbar ist oder nicht, ist eine gute Frage. Aber wir müssen damit leben. Also wir leben überhaupt in einer, mache ich sagen, hysterischen Gesellschaft, andere sagen eine Gesellschaft der permanenten Konflikte. Alles ist ständig in Bewegung. Die Leute müssen damit umgehen können, selber Entscheidungen zu treffen. Und auch.
Das ist halt der Preis dafür, dass diese Obrigkeitshörigkeit von früher weg ist.
Genau.
Einfach so, genau. Dann war es so und dann hat es nicht mehr zu diskutieren gegeben, aber das hat man ja eigentlich dann in den 60er Jahren, 70er Jahren ganz bewusst versucht aufzubrechen und mittlerweile sind wir ein bisschen am anderen Spektrum angelangt.
Ja. Aber ich glaube halt, das zum Beispiel mit den Gebetsräumen ist ein gutes Beispiel. Man muss halt einfach auch lernen, ja, gegen Widerstand sich durchzusetzen und wir haben halt eher so die Mentalität, dass man, mein Gott, ja, da geht man dem aus dem Weg und versucht das irgendwie nicht wahrzunehmen und so und das ist aber schlecht, ja, weil sonst dadurch sind wir dorthin gekommen, dass wir einfach unsere Kultur nicht mehr verteidigen. Nicht jeder, der aufzeigt und sagt, ich hätte gern Ramadan-Straßenbeleuchtung und der andere will einen Gebetsraum und der dritte will dies und das, ja, dann wird immer sofort gesagt, selbstverständlich, aber ich glaube, man muss einem auch mal Widerstand leisten und sagen, ja, man kann entgegenkommen, aber da ist irgendwie dann ein Strich und das ist eine rote Linie und das muss halt auch direkt da, das muss man leider zumuten.
Das muss man dann natürlich durchhalten, das ist aber sicher in Schulen, wo sozusagen dieser Anteil an Menschen, die das auch haben möchten, dann schon die 50-60% erreicht, nicht ganz einfach.
Ja, natürlich. Also das ist, aber ich meine, da muss man schon sagen, das ist ein politisches Problem, das wir haben. Nicht? Weil da sind ja offenbar vorher Fehler passiert, wenn ich jetzt Schulen habe, ja, mit so einem hohen Ausländeranteil oder mit so einem hohen Anteil an kulturfremden Jugendlichen und Kindern oder an Jugendlichen, die nicht Deutsch kennen. Ich meine, da muss man halt vorher denken, bevor man die Tore weit aufmacht und alle reinlässt. Und jetzt gibt's halt die Probleme vor Ort. In Wien flüchten die Leute in die Privatschulen. Also da sind ja Tendenzen da, die wirklich hochgradig bedenklich sind, ja, und wie gesagt, ja, einfach zu sagen, wir schaffen das, was Merkel 2015 gesagt hat, ja, das ist machbar, es ist einfach, weil in Wirklichkeit, heute muss man sagen, wir schaffen es nicht und wir haben immer größere Schwierigkeiten damit, also da habe ich wieder Verständnis, wenn dann ein Schuldirektor Alarm mit oder eine Direktorin
natürlich sagen, darstellt. Aber ich muss es so machen, es gibt keine andere Möglichkeit, aber damit konterkariert man halt wieder diese so viel eingeforderte Schulautonomie, die den Schulen ja ermöglicht, sich auf die standortspezifischen Probleme und Bedingungen entsprechend einzustellen. Ja. Die sind halt schon sehr unterschiedlich, weil ob ich jetzt in Hitzing oder im 19. in der Schule bin oder wahrscheinlich in im Favoriten, das macht halt einen Riesenunterschied.
Das macht einen Riesenunterschied und wir sehen ja das Phänomen, dass Lehrer aus dieser und Lehrerinnen aus dieser Situation flüchten. Ne? Wir haben ja, die Leute kommen einfach mit dem Clash of Cultures nicht mehr zurecht. Mhm. Wir sehen dasselbe bei den Polizisten in Wien, weil haben, wie man liest, 600 um Versetzung angesucht, die wollen so den Hotspots weg, die Lehrer wollen nicht mehr an den neuen Mittelschulen unterrichten, weil sie überfordert sind. Ne? Sie haben da Kinder drin sitzen, die kein Wort Deutsch sprechen, die keinen Respekt haben, die aus einer anderen Kultur kommen, wo man Frauen, ich meine, im Pflichtschulbereich hat man 70-80% weibliche Lehrer. Also ich meine, das sind alles Schwierigkeiten, da muss die Politik sich hinsetzen und wirklich eine vernünftige Lösung finden. Das kann man wieder dann nicht den Einzelnen vor Ort umbringen.
Ja, die Frage ist, was es für eine vernünftige Lösung noch gibt. Aber da finde ich auch in den Wahlkampfprogrammen der Parteien, also wird sicher was drinnen stehen, wenn man sich es genau exzerbiert, aber jetzt im Wahlkampf ist das Thema eigentlich nicht wahnsinnig stark vorgekommen.
Ja, das wird nur symbolisch abgehandelt, ne? Also der eine markiert den starken Mann, der da jetzt einmal für Ordnung sorgen wird. Der andere, der Andreas Babl, verschweigt's überhaupt und der dritte schifft sich auch irgendwie herum da. Also es ist, man kann damit rechnen, alles was jetzt gesagt wird, wird dann nicht passieren.
Also auch ein bisschen ein Problem der Kompetenzzerbitterung im Bildungsbereich. Also dieses Thema Pflichtschulen in den Ländern, höhere Schulen beim Bund, Kindergärten in den Gemeinden ist halt, glaube ich, was es wirklich schwer macht, da irgendwie eine einheitliche Regelung zu finden.
Ja, da wird ein bisschen mehr Zentralismus da, würde angesagt sein, nicht? Weil so herrscht da irgendwie das bunte, vielfältige Chaos, das aber dann in Wirklichkeit auch keiner braucht. Aber ich denke mal, die Migrationspolitik ist die Causa prima für die nächsten Jahre und da muss was gemacht werden und da müssen auch klare Linien gezogen werden und da muss man halt auch den Mut haben zu sagen, ja, was weiß ich, wie das Dänemark macht. Wir haben das Ziel, null Zuwanderung einmal für eine bestimmte Zeit, ja. Also null Zuwanderung, also Asyl auf null stellen, ja. Natürlich kompetente Zuwanderung, die in den Arbeitsmarkt integrierbar ist, ist ja gar keine Frage. Aber die Zuwanderung, die wir jetzt haben, die muss man einmal stoppen. Dann müssen wir das verarbeiten, die Probleme, die wir da haben. Und dann kann man sich wieder überlegen, wie man dort weitermacht. Aber den Mut hat ja kein Mensch, nicht?
Also, schauen wir vielleicht abschließend den Mut, weil man wird sehen, ob vielleicht die Politiker wieder mehr Mut haben in Zukunft, aber ich glaube, es wird eigentlich immer schwieriger in dieser sehr, weil auch, ja auch die Kritik ist, ich fand es auch ganz interessant, wenn man sich nach den ORF-Sommergespräch, also Entschuldigung, Sommergespräch, nach diesen Duellen jetzt, oder auch nach dem Sommergespräch eigentlich die Analysen angeschaut hat, wo ja eigentlich jedem Politiker unterstellt wird, dass er wirklich jeden Standpunkt, den er vertritt, ausschließlich aus wahltaktischen Gründen vertritt, um eine Zielgruppe anzusprechen, um was zu lancieren, um dem politischen Gegner die Gruppe auszuspannen. Und es ist fast traurig, weil ich denke, manchmal müsste man doch auch zugeben, dass die Leute oder die Politiker, die dort sitzen, schon auch meinen, was sie sagen. Das kann man ja nicht gänzlich absprechen. Das sind ja nicht ausschließlich, ich hoffe zumindest, aber ich ein bisschen das auch kennen, glaube ich es nicht. Ich glaube schon, dass da auch Menschen dabei sind, die den Standpunkt vertreten, den sie haben und nicht nur, weil sie drei Schritte weiter denken, wen sie damit jetzt wohin in welche Wahlkabine locken könnten. Aber dieser Eindruck ist so fatal und dass da gar nichts mehr Echtes ist, sondern dass das alles nur mehr Taktik ist.
Ja, aber das ist ein ganz wichtiger Punkt, ne? Worüber wir auch reden müssen, ist über die Qualität unserer Expertisen und unserer Expertinnen und Experten, die dort sitzen. Und das ist ja auch horribil, weil um das Problem zu klären, hätte man sie nur die Hannah Arendt hernehmen müssen. Ja? Und die Hannah Arendt hat gesagt, die Politik ist nicht das Feld der Wahrheit. Das Feld der Wahrheit ist die Philosophie. Ja? Und dass in der Politik taktisch vorgegangen wird. Ja? Das kann man bei der Hannah Arendt nachlesen. Man kann das auch von den Politikern und Politikerinnen nicht verlangen. Natürlich schauen die auf die Stimmung, das haben sie immer gemacht, ja, und versuchen sie dieser Stimmung anzupassen und versuchen gut anzukommen. Das ist ja völlig logisch, ich meine, das ist nicht umsonst, sagt man, Politik muss auch verkauft werden, ja. Wenn heute jemand rausgeht und das sagt, was er sich denkt, ja, dann hat er eine Garantie, er wird nicht gewählt, ja. Also das zu verlangen ist völlig idiotisch. Der Mensch verbirgt sich hinter Masken, auch die Experten, die Expertinnen, die in Studien gehen, lassen Sie die Frisur machen und überlegen Sie, was Sie anziehen und überlegen sich auch, ob das, was Sie sagen, gut ankommt und von den Politikern verlangt man, Politikerinnen, sagt man, die totale Wahrhaftigkeit, also das ist naiv, ja, und das kann man sich langsam sparen, ja, also wer so einen Politiker sieht, der hat wirklich ein naives Weltbild und sollte irgendwie nicht Politikberater und Politikexperte sich nennen, ne?
Schon mal zum Abschluss vielleicht noch ganz kurz in die USA, da kommt oder da ist das Duell zwischen Donald Trump und Kamala Harris vielleicht auch das Einzige. Erstaunlich eigentlich, wie es Kamala Harris gelungen ist, doch in den letzten Wochen hier einen gewissen Hype um ihre Person zu erzeugen und auch aufzuholen gegen Donald Trump. Es wird ja doch ein knappes Rennen. Ich hätte gedacht, dass nach diesem Attentatsversuch auf Donald Trump diese Wahl eigentlich vorbei ist. Kamala Harris war lange Vizepräsidentin, ist dort nie besonders in Erscheinung getreten und wenn dann nicht nicht unbedingt im Positiven. Aber jetzt dürfte es den Demokraten doch gelungen sein, da eine gewisse Wende in der Stimmung zu erzeugen, schon allein, weil man jetzt wieder von einem Kopf-an-Kopf-Rennen spricht.
Genau, ja. Also Biden war einfach nicht mehr zu halten. Ne? Also mit dem hätte man verloren. Jeder hat gesehen, der Mann ist krank, der Mann ist schwer dement. Ja? Er kann diesen Dingen, die um die es da geht, überhaupt nicht mehr folgen. Seine Auftritte waren katastrophal. Es war ja sensationell und ein gutes Beispiel für die Medienmacht, die wir haben, ja? Dass man ihn so lange gehalten hat. Und sogar der deutsche Bundeskanzler hat gesagt, ich habe mit ihm gesprochen und der ist ganz völlig in Ordnung und hat auch sehr interessante Gespräche geführt. Und das ist medial alles durchgetragen, weil da sieht man eigentlich, wie die Medienlandschaft, wie homogen die schon ist und wie geschlossen. Also Biden, der musste gerettet werden. Dann kommt man drauf, geht doch nicht. So, jetzt ist er weg. Ja. Vorher hat man die Kamala Harris überall runtergeschrieben.
Ja, das ist kein gutes Panik. Ja, das heißt, die gesamte Vizepräsidentschaft ist wirklich nicht gut ausgestellt.
Ist furchtbar, hat sie ihre Themen nicht vernünftig erledigt, kennt sie nicht aus, ist nicht eloquent, alles furchtbar. Ja. Jetzt auf einmal ist sie der Rising Star. Also das ist ja wirklich faszinierend.
Ist auch faszinierend. Ja, und nämlich, es war ja nicht ein paar Monate, es war die gesamte Präsidentschaft von Joe Biden, war sie da. Ja. Sie war als Vizepräsidentin da, nicht als irgendwas. Und es war nie, entweder hat man nichts von ihr gehört oder hat sich ein bisschen lustig gemacht oder es war negativ. Und auf einmal dreht man diese Person, also jetzt ganz abgesehen von was sie wirklich ist oder was sie wirklich kann, ich kann es nicht beurteilen, dreht man diese Person, die man da geschaffen hat, medial genau ins Gegenteil. Und das innerhalb, muss man sagen, von 3-4 Wochen oder wird aus Kamala Harris, wo jeder gesagt hat, auf einmal ein Star. Also es ist, finde ich, faszinierend und das ist ja noch immer die gleiche Frau, die wird jetzt nichts anderes machen als davor, wie die Medien, Personen und Persönlichkeiten und das ganze Image innerhalb kürzester Zeit so drehen können.
Ja, das ist die gleiche Frau, die noch immer von nichts Ahnung hat, ja, und wo alle sagen, die ist langweilig und mit der kann man nicht reden, aber jetzt, und das ist für mich das Beängstigende, wie wenn man einen Schalter umlegt.
Ich war ja auch davor eine witzige Person und man hat es halt nicht so dargestellt. Genau. Und in der Sekunde, wo man diesen Schalter umdreht, wird aus der gleichen Frau eine völlig andere Person.
Genau, das heißt, wir haben eine globale Medienlandschaft, die man wirklich auf Knopfdruck bedienen kann und da spielen alle mit. Ja? Weil dahinter steckt ja, in Wirklichkeit geht es bei der Wahl ja nicht um die Kamala Harris, sondern es geht um den Trump. Es geht nur darum, die globale Aufgabe ist, den Trump zu verhindern. Und da muss sich jeder, der moralisch sich rechtfertigen muss, ja, oder der moralisch gerechtfertigt sein will, der muss sich dem anschließen. Und das finde ich teilweise wirklich ein bisschen beängstigend, weil es bleibt am Ende wieder beim Alten. Es ist ein total hysterisierter Wahlkampf. Ja. Es geht wieder nur um Bilder und es geht
sehr emotional.
Emotional und nichts vernünftig mehr.
Donald Trump beteiligt sich da natürlich auch. Das ist nichts vernünftig mehr. Also das sind eher dann mehr oder weniger absurde Sache. Aber ich würde Donald Trump unterstellen, dass der gar nichts unabsichtlich macht. Ich glaube, der hat hinter allem eine Strategie und wenn der jetzt negativ oder schon sehr dekretierend über Kamala Harris redet, wird er sich sicher vorher angeschaut haben, welche Zielgruppe erwischt er damit, wie viele Wählerstimmen bringt sie.
Ja. Ich hab das Gefühl, Trump ist der Lugner der amerikanischen Innenpolitik, weil er gerade verstorben ist, aber das ist ein genialer Showman, der sich halt super verkauft, der irgendwie auch begreift, dass man halt ein bisschen der Bad Guy sein muss und Grenzen überschreitet, dann ein bisschen, die totale Korrektheit ist langweilig. Ja. Also ich glaube auch.
Die wollen sich nicht mehr daran halten, es ist allen zu viel, gerade in Amerika. Ja. Oder zu viele Regeln, du darfst das nicht sagen, das nicht sagen, das nicht sagen, muss so und so sein. Und ich glaube, das ist halt das, was auch den durchschnittlichen Menschen, auch den durchschnittlichen Amerikaner irgendwann so überfordert, dass er sich denkt, das ist mir alles egal, ich möchte einfach nur wieder raus aus diesem Regelwerk.
Genau. Die gleichgeschaltete Gesellschaft, da haben die Leute jetzt nicht vom Kognitiv oder von der Vernunft der Angst davor, sondern sie spüren das und wollen da irgendwie raus. Und der Kandidat ist auch,
der ist auch wurscht.
Ja, genau. Und das ist super und das kommt gut an und mit dem operiert er heute. Und
ich glaube, dass wenige Aussprüche von Donald Trump da sehr emotional oder unbewusst gefällt sind, sondern ich glaube, das ist wirklich alles sehr gut durchdacht, was der sagt und dann wirkt sehr spontan, aber es wird so spontan nicht sein. Ich glaube, er redet auch nicht einfach irgendwas daher, sondern da gibt es ein ziemlich genaues Konzept dahinter, wann er was sagt.
Also es geht ja, wenn man es soziologisch betrachtet, es geht um die Rolle, nicht? Jeder Politiker, jede Politikerin, ja, die definiert für sich eine Rolle. Und das hat Trump auch gemacht. Wenn man mit dem Trump wahrscheinlich hinter der Bühne redet, dann wird der völlig ein anderer Mensch sein. Das ist ja in Österreich so. Man kennt ja Politiker, Politikerinnen privat, die sind privat ganz anders, wie sie sich öffentlich inszenieren. Und der Trump liefert halt diese perfekten Inszenierungen, ich muss sagen, dieses Attentat, ja, das war ja grandios verarbeitet, nicht? Wie der dann sich erhebt und die Faust hebt, ja, und sagt,
das fight, fight. Das muss den da jetzt im Grunde auch mal zustande bringen. Also schießt da jemand ins Ohr und du erhebst und schreist fight, fight, fight. Ja. Also das ist schon, finde ich, also das ist wirklich beachtenswert, weil normalerweise, weiß ich nicht,
Da weiß man ja nicht, ob das ein Wahnsinniger ist, dass er sowas fähig ist oder eine geniale Person, die alles dem Marketingziel unterordnet, ne? Ja, also, aber das ist natürlich so, wer solche Bilder erzeugt, wie wir da sehen, ja. Also das, und mich wundert's ja, dass das nicht genügt, um amerikanischer Präsident zu werden.
Weil, wie ich das Bild gesehen habe, da hat ein Journalist von der Washington Post gemacht. Also zweifelsfrei sozusagen ist das da nicht gefaked. Da hätte ich mal gedacht, das war es jetzt im Wahlkampf. Das ist nicht mehr, also das Spiel ist eigentlich, wenn man es von der Botschaft her sieht, fast unschlagbar.
Ja, aber gut, man hat diese Emotion auch wieder medial sehr schnell
runter. Man hört eigentlich nichts mehr davon. Ja. Also normalerweise bei für einen fast in den Kopf geschossenen, so fast erschossenen US-Präsidentschaftskandidat würde man deutlich länger über dieses Attentat sprechen und so weiter. Das ist eigentlich so, hat man das Gefühl zur Zeit, wie wenn es nie passiert wäre.
Das ist die politisch korrekte mediale Übermacht.
So fast, wie wenn er sich den Ellbogen angehaut hätte und sagt, na gut, der hat sich den Namen verstaut.
Mein Gott, ja, das war eh nur als Ohrlapperl, was macht man so aufhebens? Ne? Also ich möchte alle kennen, die das gesagt haben, wenn ihnen sowas passiert, da wären wahrscheinlich die meisten umgefallen oder ohnmächtig oder nie wieder
aufgestanden. Erfahrungsschuss sagen, 3 Zentimeter, andere Richtung, ist das ein Gehirnschuss?
Ist das ein Gehirnschuss, ja. Also ich meine, so ein Lappalie ist das nicht.
Nein, überhaupt nicht. Also das wäre wirklich ein reiner Zufall.
Wie man heute tut, ja.
Ja, also aber interessant, wie auch das jetzt völlig aus den Medien gerutscht ist für Kamala Harris, wo er kein Ereignis dagegen steht, dass irgendwie ansatzweise diese Kraft der Bilder hätte. Ja. Aber wir werden sehen, wie es ausgeht im US-Wahlkampf am Schluss. Ich glaube, das wird noch extrem spannend, was da für Wendungen kommen. Bernhard Heinzelmeier, vielen Dank fürs Kommen.
Danke.
Und bei Ihnen darf ich mich fürs Zuschauen bedanken und es geht dann weiter mit Ralf Schöllhammer. Professor am MTC Budapest, vielen Dank fürs Kommen.
Danke für die Einladung.
Ja, die Diskussion Donald Trump gegen Kamala Harris hat stattgefunden, war mit sehr viel Spannung erwartet worden, ist vielleicht auch das einzige Duell in diesem US-Wahlkampf. Und die Tendenz der letzten Monate oder der letzten Wochen war ja doch, dass Kamala Harris aufgeholt hat, dass das doch deutlich knapper wird, als man das zum Beispiel bei dem Attentatsversuch auf Donald Trump gedacht hat, weil da waren ja eigentlich schon alle der Meinung, diesen Wahlkampf hat er gewonnen, nach diesem Auftritt, nach diesen Bildern. Wie beurteilen Sie diese Fernsehdiskussion gestern? Die meisten Kommentatoren sehen das ja doch so, dass es leichte Vorteile für Harris gegeben hat.
Ja, also ich glaube, die Erwartungshaltung, dass jetzt eine Art Wiederholung von dem stattfindet, was in der Trump-Biden-Diskussion war, wo ja mehr oder minder die Debatte dann ausschlaggebend war, dass Biden, ich nenne es jetzt einmal höflich so, aus dem Rennen entfernt worden ist, um so zu bezeichnen, das hat nicht stattgefunden. Es waren die Erwartungshaltungen für beide Kandidaten relativ niedrig. Aber ich glaube, man muss sagen, dass Trump hat die niedrige Erwartung unterschritten, während Harris, sage ich mal, die niedrige Erwartung leicht übertroffen hat. Sie hat eigentlich in dem Sinne keine Fehler gemacht. Sie hat viele Dinge gesagt, ich finde es immer ganz lustig, weil man heißt, Trump lügt die ganze Zeit. Sie hat ein paar Dinge gesagt, Unwahrheiten, die auch zum Zeitpunkt, wie Trump das gesagt hat, schon widerlegt worden sind. Beispielsweise, sie hat wieder gesagt, er hat gesagt, wenn er nicht gewählt wird, wird es ein Blutbad geben, wo mittlerweile jeder weiß, was er gesagt hat, war, es wird ein Blutbad für die Autoindustrie geben. Sie hat gesagt, er hat Neonazis und White Supremacists als fine people, also als feine Leute bezeichnet. Auch da, wenn man sich das ganze Video ansieht, sagt er eindeutig, also feine Leute, natürlich nicht die Neonazis und die White Supremacists, aber da hat man natürlich den Nachteil als Republikaner, dass 90% der Medienlandschaft wünschen sich einen demokratischen Präsidenten, und jetzt haben auch die Moderatoren in dieser Debatte nicht diese Falschaussagen von Harris richtig gestellt. Aber damit hat Trump rechnen
müssen. Gut, aber hätte man dieses Duell bei Fox News machen müssen, dann wäre wahrscheinlich das Ganze umgedreht gewesen. Aber wenn man natürlich bei Disney ein TV-Duell macht, dann muss man eigentlich auch von Seiten Trumps damit rechnen, dass die Moderatoren nicht
bin unbedingt... Bin ich bei Ihnen, aber natürlich würde man sich immer wünschen, dass Journalisten einen gewissen Ethos haben. Ich meine, es gibt einen gewissen Graubereich, da kann man sagen, okay, das ist übrig, aber in dem Sinne wurden die Dinge, und wir können über Trump dann später auch noch sprechen, aber diese Aussage, zum Beispiel die Blutbad-Aussage, das ist eine Lüge. Also zu sagen, wenn ich zu Ihnen sage, also wenn ich morgen nicht zu Ihnen in die Sendung komme, dann ist das für mein Bankkonto ein Blutbad. Und dann sagen Sie, und der Schöller hat mir gesagt, wenn er morgen nicht in die Sendung kommt, dann richtet er ein Blutbad in Wien an. Dann ist das, was Sie sagen, einfach die Unwahrheit. Und genau das ist im Grunde da passiert. Sie unterstellt Trump, er würde dann einen Bürgerkrieg anzetteln wollen. Ja. Und das hat er nicht gesagt. Und das ist, muss man dann sagen, als Journalist muss man sagen, schauen Sie, ist es so sehr man vielleicht auch die Frau Harris schätzt, aber das darf man nicht durchgelassen. Vor allem, weil da die Behauptung immer ist, dass sie so ehrlich ist und der Trump der große Lügner. Also da würde ich dann sagen, na gut, ist natürlich, wenn man bei der einen die Lügen ignoriert und beim anderen die Lügen überzeichnet, dann kann das der Eindruck entstehen, aber stimmt
halt. Aber warum ist es Donald Trump jetzt nicht gelungen, da doch einen deutlichen Vorsprung gegen Kamala Harris herauszufahren? Er hat ja viel Erfahrung, er ist eigentlich, kann man fast sagen, fast etwas schauspielerisches Talent, ist ein großer Darsteller, auch ein großer Selbstdarsteller, hat extrem viel TV-Erfahrung, hat ja schon mal in so einer Art Reality-TV-Show mitgewirkt. Kamala Harris hat eigentlich gar keine Erfahrung, war als Vizepräsidentin ja mehr oder weniger unter Verschluss, wirklich relativ selten zu sehen gewesen. Wie kommt es dazu, dass dann in so einer Konfrontation Donald Trump, der eigentlich haushoch überlegen sein müsste, es doch nicht schafft, das rüberzubringen?
Nein, das ist eigentlich eine extrem faszinierende Frage. Wenn man sich die Debatte ansieht, ist eigentlich von beiden Seiten sind genau die Talking Points und Argumente gekommen, mit denen man rechnen musste, von beiden Seiten. Und da bin ich ganz bei Ihnen, aber es gilt für Harris genauso wie für Trump. Eigentlich hat man das Gefühl gehabt, es haben sie beide weniger darauf vorbereitet, wie man auf die Attacken der Gegenseite reagiert. Man hat das Gefühl gehabt, sie haben ihre Talking Points vorbereitet gehabt und haben gesagt, eigentlich ähnlich wie die Debatten auch in Österreich und Deutschland oft verlaufen, und haben gesagt, wir müssen diese Punkte sagen. Also war das Legendäre, man kennt es ja auch von uns, es wird eine Frage gestellt und dann sagt man, bevor ich diese Frage beantworte, möchte ich noch.
Ja, ja. Dann versucht man die eigenen Inhalte reinzubringen.
Genau. Aber das war natürlich ein Fehler, weil durch Trump oder auch Harris, ich meine, eigentlich wünscht man sich ja in einer Debatte, gerade weil man unentschlossen ist, dass es wirklich ein bisschen ein Match ist, auch der Ideen, der unterschiedlichen Visionen. Aber ich glaube, das Problem ist, dass beide Seiten, man bei Trump, er war schon Präsident, bei Harris muss man sagen, ich meine, sie war Teil der beiden Harris.
Ja, sie war Vizepräsidentin, keine Position, die unwichtig ist.
Aber es ist beide eigentlich gelungen, so wirklich, würde ich sagen, eine überzeugende Vision der Zukunft zu präsentieren. Es war am Ende dann ein bisschen so wieder der Zweikampf, wer ist man eigentlich sympathischer? Und wie gesagt, die Leute, die den Wahlkampf eng mitverfolgt haben, haben ihre Meinung da eh schon gebildet. Aber wenn jemand so jetzt sagt, der hat von beiden Kandidaten kaum was gehört und das war das Erste, was er sich angesehen hat, ist man wahrscheinlich genauso unentschlossen, wie man vorher war. Aber es ist eben nicht so, dass man sagt, okay, da ist eindeutig die Frau Harris besser oder eindeutig der Mr. Trump besser. Und ich glaube, das war eigentlich, da hat man viel liegen lassen, auch auf Seiten von Trump.
Inhaltlich gab es ja Aussagen, zum Beispiel Kamala Harris hat ihre eigene Aussage zum Fracking-Gas ein bisschen revidiert. Da war sie ja bis jetzt sehr gegen die Gewinnung, hat sich da jetzt ein bisschen gedreht, weil es natürlich für die amerikanische Wirtschaft sowohl im Import als auch im Export ein ganz wesentlicher Faktor ist. Zurzeit das Waffengesetz, das möchte sie verschärfen, das ist in den USA nicht populär. Auf einer Inhaltsebene Donald Trump, was hat der inhaltlich gebracht?
Naja, bei Trump ist es so, und wir haben ja die Umfragen vor der Wahl gehabt, weil da war die Frage an ist gestellt worden, über welchen der Kandidaten würden Sie gerne noch mehr erfahren? Und bei Kamala Harris waren es knapp 30% und bei Trump waren es knapp 10%, weil im Grunde kennt man Trump. Also, und die 10% vermute, ich weiß nicht, die müssen entweder eingesperrt gewesen sein oder Einsiedler oder irgendwas, weil Trump ist jetzt ja keine große Unbekannte, während Harris ein bisschen eine Unbekannte war. Und ich glaube, dass das etwas ist, wo man den Fehler gemacht hat, wie Sie richtig sagen, man weiß ja, bei welchen Positionen Harris, nenne ich jetzt einmal, ein bisschen geschwankt ist oder nicht ganz sattelfest ist. Und das ist meiner Meinung nach von der republikanischen Seite, hat man das nicht genug gepusht. Er hat sich eigentlich auf keine dieser Positionen festnageln können. Und er hat dann natürlich auch, er ist dann wieder in Details hängen geblieben, so hat es ziemlich sehr gut gemacht. Sie hat ihn provoziert mit der Aussage, sie hat gesagt, naja, und bei den Trump-Rallies, da gehen die Leute jetzt schon früher nach Hause, weil es so unglaublich langweilig ist. Und das war, damit wollte sie ihn ködern und es ist ja gelungen. Und das war genau das war, was eigentlich die viele der Trump-Berater oder der vermeintlichen Trump-Berater vorher gesagt haben, er darf sie nicht provozieren lassen in solche Details. Und das ist ihm in dem Fall nicht so gelungen.
Vielleicht schauen wir uns mal ein kurzes Video an von der TV-Debatte.
What's going on with North Korea, by the way? He said Russia was afraid of him. I ended the Nord Stream 2 pipeline, and Biden put it back on day one, but he ended the XL pipeline. The XL pipeline in our country, he ended that. But he let the Russians build a pipeline going all over Europe and heading into Germany, the biggest pipeline in the world. Look, Viktor Orban said it. He said the most respected, most feared person is Donald Trump. We had no problems when Trump was president, but when this weak, pathetic man that you saw at a debate just a few months ago, that if he weren't in that debate, he'd be running instead of her. She got no votes. He got 14 million votes. What you did, you talk about a threat to democracy. He got 14 million votes, and they threw him out of office. And you know what? I'll give you a little secret. He hates her. He can't stand her. But he got 14 million votes. They threw him out. She got zero votes. And when she ran, she was the first one to leave because she failed. And now she's running. I don't understand it, but I'm okay with it because
your time is
I think
up.
We're going to do very well.
We've got a lot more.
Ja, also das klingt natürlich, das war jetzt vielleicht auch ein Ausschnitt, das klingt schon ein bisschen konfus. Also es ist, da braucht man, aber wie gesagt, man braucht oder man braucht halt, das haben wir jetzt wahrscheinlich nicht, weil wir natürlich in der amerikanischen Innenpolitik nicht so permanent zu Hause sind, aber das klingt schon so, wenn man sehr viel Hintergrundwissen haben müsste, um dem folgen zu können.
Ja, ich darf mir zu dem Clip nur sehr veralten äußern, weil seit heute wissen wir Falterleser, dass ich als Mitarbeiter des MCC
ein Geheimagent von aber ich stelle es ja jede Woche so vor.
Oftmals ist das Offensichtliche bei manchen ein Geheimnis, also ich muss da aufpassen, ich arbeite auch daran, die illiberale Demokratie in Österreich einzuführen. Also ich muss zu sehr warnen, dass wer diesem Gespräch lauscht, vielleicht sich dann als autoritärer Illiberaler wiederfindet. Aber er hätte da einen Punkt gemacht, der meiner Meinung nach viel stärker hätte, eben, er hätte sich damit direkt konfrontieren können. Er hat im Grunde gesagt, weil die Aussage von ihm war richtig. Er hat gesagt, wie sind Sie eigentlich Kandidat geworden? Weil es stimmt, sie ist 2020, also für die Wahl 2020 in den Vorwahlen ausgeschieden, ohne eine einzige Vorwahlstimme. Sie hat 3 Jahre lang behauptet, dass Joe Biden so fantastisch, so gesund, so geistig scharf ist, wie es nur sein kann. Er hat sich auf diesen ja angesprochen, weil im Grunde auch sagen können, sie haben den Wählern erzählt, dass Joe Biden der beste Präsident aller Zeiten ist und dann haben sie im Grunde ihm das Hackeln ins Kreis. Mhm. Er hat da viel liegen lassen. Ich glaube, er hätte vielmehr die wichtigste Frage meiner Meinung nach, bei allem, was sie gesagt hat, was sie machen würde, hätte er nur sagen müssen, warum ist das in den letzten 3,5 Jahren nicht
gut. Das kennen wir aus Österreich, ne? Das ist so die Standardantwort.
Aber sie gilt. Und das, glaube ich, ich muss meine Punkte durchbringen.
Aber gehen Donald Trump jetzt die Nerven durch zum ersten Mal?
Nein, ich meine, er war im Vergleich zu anderen Diskussionen, war er eigentlich trotzdem wieder, ist ja kein Geheimnis, dass ich mit Trump sympathisiere, aber wenn man mit jemandem sympathisiert, muss man auch fähig sein, diese Person zu kritisieren. Aber er war nichtsdestotrotz relativ diszipliniert. Er hat nicht unterbrochen, er hat sogar einen wunderbaren Moment. Also das war meiner Meinung nach der einzige wirkliche Lichtblick, weil es war bekannt aus der letzten Debatte zwischen Harris und Mike Pence, da hat ja sie diesen Moment gehabt, wo sie immer gesagt hat, also zu Mike Pence, I'm speaking, ich spreche, und das ist aussagen lassen. Und einmal hat der Trump zu ihr gesagt, hat er gesagt, excuse me, I'm speaking, sounds familiar. Von dem hätte es mehr braucht. Mhm. Also es war jetzt von beiden, Sie und ich, wir werden nicht in 5 Jahren zusammensitzen und sagen, erinnern Sie sich an diese unglaubliche Debatte zwischen Trump und Harris. Also das war nicht Nixon, Kennedy oder irgendwas. Ja. Das war jetzt, oder Reagan, Mondale. Das ist jetzt nichts, wo man sagt, da waren, wie sagt man da, eben Bonbons und Singers, und man sagt, boah, irgendwie, also das war nicht dabei. Aber es hinterlässt dann jetzt halt eben, dass man sagt, okay, die eine war ein bisschen besser, aber von beiden Kandidaten, von beiden, wir haben ja keine Performance mehr sehen, war es jetzt keine berauschende Performance, das muss man so ganz ehrlich sagen.
Und man wird jetzt sehen in den Umfragen, inwieweit diese Debatte auch sozusagen das Verhalten der Wähler beeinflussen wird. Glauben Sie, dass Donald Trump diesen Wahlkampf noch gewinnen wird?
Naja, Sie haben vorher völlig richtig erwähnt, es war schon, ich habe mir die letzte war, glaube ich, von der New York Times und von Siena, die da eine Umfrage gemacht haben, es ist wieder relativ knapp geworden.
Es ist extrem knapp. Also das hätte man nach diesem Attentat und nach diesen unglaublichen Bildern, die ja fast schon...
Richtig. Was übrigens, weil er das sagen hat, wieder die Macht der Medien zeigt. Also es ist gelungen, eigentlich in diese Richtung, ich meine, um Haaresbreite wäre ein Präsidentschaftskandidat und ehemaliger Präsident buchstäblich vor laufenden Kameras erschossen worden. Und es ist mehr oder weniger so, wie das wird fast, er hat es einmal
selbst gesprochen. Das Thema ist interessant, es wird nicht mehr darüber gesprochen, es wird dieses Bild, das er eigentlich wirklich, das ist ja eigentlich...
Epischen Charakter
hat, das gibt es, wird eigentlich nicht mehr gezeigt. Das finde ich ganz spannend, dass man dieses Thema doch so rausbekommt, weil so oft passiert ja sowas nicht und das war eigentlich ein riesen Ereignis und das ist eigentlich...
Aber momentan ist es so, dass meiner Meinung nach der beste Polster, also der beste Umfragen, Mann in den Vereinigten Staaten, der Nate Silver, würde sagen, dass momentan immer noch ein leichter Vorteil sogar für Trump besteht. Also momentan ist eine der generellen Umfrage, also nicht in den Swing States, aber generell ist 48-8 ist Gleichstand. Und normalerweise, also wenn ein Republikaner gleich viel Stimmen, also von der General Vote, also von der Gesamtstimmenanzahl bekommt, wie die Demokraten, ist es an sich ein Indiz, dass der Republikaner relativ gute Karten dazu gewinnen. Aber ich möchte hinzufügen, 2016 waren die Chancen, dass Clinton gewinnt, laut den Umfragen um etliches höher als jetzt für Trump, und wir wissen, wie diese Wahl ausgegangen ist. Und ich glaube, jeder, der jetzt sagt, der weiß, wie die Wahl ausgeht, es ist eine 50-50-Chance. Man kann durch Glück rechnen, aber es ist, glaube ich, schon.
Und man hat ja in Amerika auch dieses Paradoxon, dass man durchaus mehr Stimmen haben kann und trotzdem verliert. Das ist eben eine Frage des Swing States, wer dort die Wahlmänner für sich gewinnen kann. Und das wird man dann erst sehen.
Was ja auch durchaus Sinn macht, weil man eben sagt, es kann nicht so sein, dass dann nur die bevölkerungsreichsten Bundesstaaten eine Wahl entscheiden. Es soll auch Idaho und North Dakota, wo 10 Menschen und 200 Kühe leben, die sollen auch eine Chance haben, da ihren Ding. Also bitte kein Angriff, ich habe selbst länger im Mittleren Westen gelebt, das war kein Angriff.
Ich habe auch mal in Texas gewohnt, dort allerdings gibt es sehr wenige Demokraten. Ein anderes Thema, kommen wir zurück zur EU. Da hat ja Mario Draghi jetzt gefordert, einen 700 bis 800 Milliarden schweren Fonds eigentlich aufzulegen, denn das ist die Menge an Geld, die man seiner Meinung nach brauchen würde, um die Europäische Union fit für die Zukunft zu machen, weil er sagt, Europa hat völlig die Digitalisierung, aber insbesondere die künstliche Intelligenz, die Entwicklungen in der künstlichen Intelligenz verschlafen. Ursula von der Leyen hat das zur Kenntnis genommen, hat diesen Report entgegengenommen. Gibt es da jetzt Handlungsbedarf, beziehungsweise was eher spannend wäre, woher möchte man jetzt 700 bis 800 Milliarden Euro nehmen, um diese Entwicklung, die man da offenbar versäumt hat, wieder aufzuholen? Und ich glaube, der andere interessante Aspekt wäre, die EU hat ja auch eine entsprechende Regulierung verabschiedet. Macht das überhaupt Sinn, da jetzt noch zu investieren, wenn dann auf der anderen Seite wieder eine Regulierung steht, also hindert eigentlich die Regulierung, die sich die EU da selbst gegeben hat, überhaupt die Entwicklung im Bereich der künstlichen Intelligenz?
Ich finde es ganz lustig, ich würde sagen, innerhalb der EU, wenn ich ein bisschen provokanter sein darf, haben wir ein Problem nicht nur mit der künstlichen Intelligenz, sondern mit der Intelligenz überhaupt. weil, und nichts gegen Herrn Draghi, dem möchte ich nicht zu nahe treten, aber die Europäische Kommission hat gesagt, der ist nicht nur der ehemalige Chef der Europäischen Zentralbank, er ist einer der großartigsten, der steht auf der Homepage, one of the greatest economists, einer der größten Ökonomen überhaupt. Er hat jetzt einen Report geschrieben. Ich glaube, der Executive-Teil hat 80 Seiten und der Report selbst ist irgendwo bei 370 Seiten. Aber im Grunde genommen stehen lauter Dinge drin, die jeder gewusst hat. Er hat gesagt, also die Energiepreise sind zu hoch. Nein, nicht. Wir haben ein Problem im Ausbildungssystem. Wir bilden nicht mal die Leute in den richtigen Bereichen aus. Das ist eigentlich relativ bekannt. Wir fallen in den Zukunftsindustrien zurück. Wieder. Ja, das war jedem relativ, also das sind alles Dinge, die bekannt wurden, und die Antwort darauf ist halt gemeinsame Schulden aufnehmen und halt wieder noch mehr Staatsinvestitionen, Zölle einführen. Also im Grunde, das ist alles ein bisschen so aus der alten Mottenkiste.
Aber die Idee wäre, dass man nochmal Schulden aufnimmt, nämlich nicht als einzelnes Land, sondern als EU-Gesamt wieder ein Sondervermögen, wieder einen Fonds einrichtet, um diese KI voranzutreiben. Aber wie ist das im Verhältnis dann zur bereits stattgefundenen Regulierung? Weil es macht ja wenig Sinn, wenn ich sehr viel Geld versuche, in einen Sektor zu stecken, den ich auf der anderen Seite so reguliert habe, dass er eigentlich nicht wettbewerbsfähig ist. Das war jetzt sehr, sehr überspitzt formuliert. Und ich weiß nicht, ob diese Regulierung wirklich so stark ist, dass die Wettbewerbsfähigkeit beeinträchtigt wird.
Ein Musterbeispiel. Wir haben vor 2 Jahren, wo die damalige EU-Kommissionspräsidentin in Ursula von der Leyen war bei einer Veranstaltung im Europaparlament, da hat sie die Eröffnungsrede gehalten, so Kassen Beyond Growth, also über das Wachstum hinaus, und das war de facto eine Veranstaltung, wo ein Negativwachstum, also Degrowth, also Wirtschaftsschrumpfen propagiert worden ist. Die gleiche von der Leyen geht jetzt her und gibt der Herrn Draghi den Auftrag, er soll bitte einen Report verfassen, wie die Wirtschaft in Europa wachsen könnte. Also sie weiß ja selbst nicht, was sie will. Einerseits sagen, wir müssen in Europa aufgrund der ökologischen Gegebenheiten, ich halte das für Unsinn, aber wie gesagt, anscheinend die Frau von der Leyen zumindest vor 2 Jahren hat das noch geglaubt. Sie sagt, wir müssen, um die Umwelt zu schützen, um die Klimaziele zu erreichen, müssen wir die Wirtschaft schrumpfen. Jetzt merkt man, das passiert in Deutschland, Stichwort Deindustrialisierung, dass die Wirtschaft dort schrumpft, in Österreich zum Teil ähnlich, wir sind jetzt in einer Rezession, und es zeigt sich dann, dass anscheinend die Wahlbevölkerung nicht wirklich damit einverstanden ist, dass die Lebensstandards sich verschlechtern, und jetzt sagt man, jetzt müssen wir irgendwas machen.
War aber
sehen, ne? Völlig richtig, es war absolut nicht, dass das passiert, und jetzt kommt dann wieder ein panischer Versuch, jetzt mit einem Report da irgendwas zu verändern, aber es weiß ja im Grunde wirklich jeder, von Portugal bis Deutschland, bis Polen. Ich meine, Polen macht momentan immer nur eine Art Wirtschaftswunder durch. Jeder weiß, wo die Probleme sind. Da brauche ich keinen Draghi, da brauche ich keinen 400-Seiten-Report. Und wie Sie völlig richtig sagen, ich kann ja nicht einerseits alles zu Tode regulieren und dann sagen, wir haben zu viel Bürokratie.
Ja, was ich ein bisschen bedenklich finde, oder ist diese Idee, permanent sich noch mehr Geld auszuborgen, um diese Dinge eben zu finanzieren, die ohnehin schwierig sind, weil eben die Regulierung schon so stark ist, dass die Wettbewerbsfähigkeit nicht gegeben ist, weil auch die EU, gerade mit einem so schwächenden Wirtschaftsmotor Deutschland, ja irgendwann ein massives Schuldenproblem.
Richtig, und vor allem man kann darüber diskutieren. Es gibt unterschiedliche Art und Weisen, wie man Innovation generieren kann. Jetzt kann man sagen, das ist vor allem der Fall natürlich in Kriegszeiten, kann man sagen, da kann man durch massive Staatsinvestitionen in bestimmten Bereichen, kann man durchaus Innovation schaffen, ist absolut möglich. Man kann sowas machen, wie es trotz aller Probleme die Vereinigten Staaten in den letzten Jahren erfolgreich gemacht haben. Man kann einfach als Land so attraktiv sein. Man ist es einerseits wie Europa auch für unqualifizierte Immigration, aber in den USA ist man noch sehr attraktiv für qualifizierte Migration. Und es ist halt so, dass ich nenne jetzt einfach irgendeine Zahl für einen indischen Software-Ingenieur ist als Land der Tätigkeit ist San Francisco interessanter als Paris. Immer noch dort so. Oder in Zukunft, vorher erwähnt, aus verschiedenen Gründen, wird Texas das mehr werden. Oder Florida. Ein Elon Musk, von dem man, wie gesagt, gibt es viel zu kritisieren, aber ich glaube, die Innovationskraft dieses Mannes kann man nicht absprechen. Jeff Bezos das Gleiche. Das sind Leute, die gibt es in den Vereinigten Staaten, die gibt es in Europa nicht. Und ich glaube, es ist die Illusion in Brüssel, aber in Berlin und zum Teil auch in Wien, man könne praktisch einen Musk oder einen Bezos durch einen Bürokraten ersetzen, der dann das Gleiche bewirkt. Aber das funktioniert so nicht. Es braucht Innovation, richtige Innovation. Innovation kann sein, dass man alte Dinge ein bisschen anders macht. Aber richtige Innovation, wo man Dinge komplett neu denkt, das kann der Staat in der Form nicht. Das ist ja ganz klar. Weil
der Staat wäre auch nicht seine ureigenste Aufgabe. Und man hat das halt auch schon sehr oft gesehen, dass der Staat das nicht kann. Also die Idee wäre ja eigentlich, dass der Staat ein System zur Verfügung stellt oder vielleicht auch kein System zur Verfügung stellt. Darüber kann man diskutieren. Um solche Menschen, die das können, die das wollen, die ihre ganze Energie da hineinlegen, zu unterstützen, zu fördern und ihnen die bestmöglichen Bedingungen zur Verfügung zu stellen. Natürlich kann der Staat oder ein Beamter, der ja Beamter wird, weil er ein ganz anderes Mindset hat, das nicht, muss er ja auch nicht.
Wir verknüpfen zwar Themen, über die wir in der Sendung relativ oft und finde ich berechtigterweise auch gern sprechen. Wenn man sagt, man will mehr Innovation. Innovation wird ausgehen oder ein erster Schritt zur Innovation ist ein funktionierendes Bildungs- und Schulsystem. Und wenn man jetzt zum Beispiel die Stadt Wien hernimmt, kann man sagen, da kann die EU nicht 800 Milliarden, da kann man Billionen ausgeben. Wenn ich ein System habe, wo Kinder Schulen verlassen und nicht sinnerfassend lesen und schreiben, geschweige denn rechnen können, dann werde ich ziemlich sicher keinen österreichischen Mark Zuckerberg, Elon Musk oder was auch immer bekommen, weil denen die Ausbildung dazu fehlt. Und das ist, glaube ich, wieder, was es in dem Draghi-Report, er ist gut im Analysieren der Symptome, aber er gibt natürlich nicht zu, dass wir haben mit diesen Symptomen zu kämpfen, weil wir in Europa in den letzten Jahren fatale Fehler begangen haben, allen voran als Negativbeispiel, was in Deutschland passiert ist. Und man muss sich einfach, glaube ich, irgendwann jetzt einmal von dieser Illusion trennen, weil es steht im Report auch drinnen, wir werden in Europa die Führerschaft übernehmen eben für saubere Technologien.
Das muss man ehrlich sagen, haben uns die Chinesen jetzt im Bereich der Photovoltaik, ich finde das ja wie ein Lehrbeispiel, oder? Europa geht mal in die Forschung rein, forscht dort, kommt dann durchaus gar nicht, macht das gar nicht so schlecht, kommt ein bisschen weiter, dann kommen die Chinesen, übernehmen diese Technologie, produzieren deutlich billiger. Europa kommt Wettbewerbsstandort technisch natürlich nicht mehr nach, lässt die Subventionen auslaufen, wobei man sagen muss, dass der Vorteil auch nur mehr durch Subventionen erreicht wurde. Und jetzt hat man eigentlich Forschungsergebnisse, die China verwendet und dort, glaube ich, für ein Hundertstel oder ein Zehntel, das ist auf jeden Fall ein Marginalteil, Solarpaneele produziert, die Deutschen jetzt wieder kaufen müssen, weil sie die Klimaziele erreichen.
Wir können die Liste durchgehen. Es war schon in den 80er Jahren, wie Sie völlig richtig sagen, war Deutschland weltweit in der Photovoltaikforschung führen. Ja. Aber wie Sie richtig sagen, das ist halt China und ich meine das durchaus auch respektvoll, wenn das chinesische Regime, und da sind wir wieder so, es gibt das privatwirtschaftlich und das staatlich getrieben, aber wenn sich die zum Ziel setzen, einen Sektor zu dominieren, dann erreichen sie das auch. Stichwort Elektroauto, Photovoltaik, Sie haben völlig recht. Aber natürlich, was man in China macht und zu dem ist Europa auch nicht bereit ist, man dominiert auch die ganzen vorgeschobenen Industrien. Ja. Das ist von den Raffinerien für Mineralien, für diese ganzen Sachen.
Auch die Rohstoffe, nicht? Mit Xi Jinping der große Afrika-Gipfel, so der weiter sich dazu bekannt hat, in Afrika, vor allem in Angola, zu investieren. Und das tut er nicht nur aus Menschenliebe, sondern das tut er vor allem, um sich die Rohstoffe zu sichern dort. Auch Afghanistan ist mittlerweile sehr, sehr.
Und das verschlafen wir in Europa. Wir leben da ein bisschen in einer Fantasiewelt, dass man glaubt, man kann ohne Man kann ohne Energie, man kann ohne auch fossile Brennstoffe, man kann ohne dem eine führende Rolle einnehmen in der globalen Wirtschaft. Weil das immer bei Kindern sind, aber die Kinder haben auch so viel Solar und haben auch so viel
Wind. Ja,
ja. Ja, das ist richtig, aber sie haben nur immer viel mehr Kohle. Sie bauen das, kein Land baut die Kernenergie so schnell als wir Kinder. China macht dann, was ja das erlöblich ist, die machen einen All-of-the-Above-Approach. Weil die einfach sagen, wir wollen, dass die Energie billig ist. Wenn da Solar und Wind einen Beitrag leisten kann, gerne, aber sie schließen nichts anderes aus. Also so eine Idiotie wie beispielsweise in Deutschland.
Das mit der Atomkraftwerke im
die abbezahlte, weltweit führende Modelle an Atomkraftwerken abschaltet, weil einmal in Japan ein Tsunami war oder weil der Durchschnittsdeutsche obsessiv glaubt, dass er den Strahlentod stirbt. Ja, Armut ist auch tödlich und das wird man in Deutschland und auch bei uns wahrscheinlich bald herausfinden.
Noch ein anderes Thema, wo auch Deutschland involviert ist, die CDU hatte jetzt in Deutschland aufgrund auch der Vorkommnisse gefordert, dass Deutschland keine Asylwerber, Asylwerber, glaube ich, ist der korrekte Ausdruck, mehr aufnimmt, also Asylwerber, die bereits keinen Antrag gestellt haben, eigentlich nach der Dublin-Verordnung in dem Land, wo sie angekommen wären und dann mehr oder weniger von Griechenland, von Italien, von Spanien nach Deutschland wollen, um dort den Asylantrag zu stellen, dass man die an der Grenze stoppt, in dem Fall an der Grenze zu Österreich und die nicht weiterlässt. Ich glaube, rechtlich ist ja diese Idee nicht haltbar. Es ist ja eigentlich das Ausheben der Dublin-Verordnung, die aber ohne dies, muss man ehrlich sagen, nicht beachtet wird und permanent gebrochen wird.
Es gibt momentan an der Migrationsfrage in Europa keine klare, also die Rechtslage ist nicht klar. Ich glaube, so muss man es ehrlich sagen, es werden bestimmte Rechte werden eingehalten, bestimmte Regelungen werden gebrochen, bestimmte Regelungen werden je nach politischer Großwetterlage neu interpretiert, haben wir gesehen, es kann nicht nach Afghanistan abgeschoben werden, dann sind Wahlen in zwei deutschen Bundesländern, dann kann nach Afghanistan abgeschoben werden. Also es ist ganz interessant, wie sie da mit dem Wahlverhalten oder den anstehenden Wahlen, wie sie da auf einmal die Möglichkeiten auftun oder schließen. Nein, ich glaube, das ist, was jetzt hier stattfindet, ist in vielen Bereichen, würde ich sagen, die heilende Kraft der Demokratie. Weil vieles von dem Skarsnott, das ist nicht möglich, das kann man nicht machen. Aber einmal zeigt sich, dass wenn die Wähler signalisieren, okay, wenn ihr das nicht macht, dann werden wir uns Parteien zuwenden, die das möglicherweise machen. Aber einmal merkt man, dass da eine gewisse Umkehr erfolgt. Und das ist generell zu begrüßen, dass natürlich in Deutschland die momentane Ampelregierung aus ihrer grundsätzlichen Pro-Migrations- und pro-offenen Grenzhaltung nur schwer heraus kann, das nicht von der Hand zu weisen. Es hat auch die Grüne Jugend zum Beispiel angekündigt, dass der Migrationsgipfel muss abgesagt werden.
Ja, ist eh abgesagt worden am Ende, oder?
Ja, ich glaube, jeder zielt sich ein bisschen herum, weil das Deutschland ist momentan, ist ein sehr starker, würde ich sagen, Fremdschämfaktor, weil es mühsam zu beobachten ist, weil die Wähler so klar sagen, was sie wollen und die Parteien alles so herumlavieren in dem, was man machen könnte oder machen sollte. Aber diese Idee jetzt einmal ins Herz zu gehen, was ja wirklich eigentlich revolutionär ist, an allen deutschen Grenzen, egal, das Ganze wird jetzt nicht so strikt erfolgen wie angekündigt, aber wieder Grenzkontrollen einzuführen, also praktisch den temporär zumindest, den Schengen-Raum zu suspendieren, muss ich sagen, das sind schon alles Schritte, wie wir vorher schon gesagt haben, das wäre vor einem Jahr oder so vor wenigen Wochen
denkbar gewesen. Es ist nur eigentlich, du hast einen Migrationswerber, der kommt, sagen wir mal, in Griechenland an. So, jetzt müsste ja der nach der Dublin-Verordnung dort einen Asylantrag stellen. So, das tut der nicht, sondern er kommt nach Österreich. Jetzt müsste Österreich ihn ja eigentlich zurückbringen nach, sagen wir, Italien. Das tun wir nicht. So, dann geht er weiter nach Deutschland. Deutschland möchte ihn dann zurückgeben nach Österreich. Österreich müsste ihn aber eigentlich wieder nach Italien zurückbringen. Das heißt, sämtliche Asylwerber würden dann an den Mittelmeerstaaten mehr oder weniger stranden. Weil, also das ist ja eine absurde Situation. Die Deutschen weisen den dann zurück und die Österreicher nehmen ihn nicht wieder, weil die sagen, hey, bei uns hat auch keinen Asylantrag gestellt, wir sind nicht zuständig. Und dann mache ich was? Dann sitzt er an der Autobahnstation Walserberg bei McDonald's und bleibt dort. Oder ich meine, das ist ja absurd. Und
dann, Sie haben völlig recht. Und im Grunde genommen, wenn man ganz ehrlich ist, eigentlich gibt's nur für die Problematik eine Lösung. Das Erste ist, man muss beginnen zu definieren, aus welchen Ländern, sagt man, haben Menschen tatsächlich das Recht, dass man das potenzielle Recht hat, um Asyl anzusuchen. Und das Zweite muss dann sein, dass man entweder in diesen Staaten oder in Anrainerstaaten dann dementsprechende Zentren einrichtet, wo dann vor Ort diese Asylanträge behandelt werden. Da muss man natürlich mit den Deutschen aufpassen. Siehe, wie ist der Skandal mit der Frau Baerböck? Wahrscheinlich, wenn die Deutschen sowas machen, bekommt dann jeder sowieso automatisch einen Asylstatus. Also da muss man dann natürlich vorsichtig sein. Aber prinzipiell gilt natürlich schon das, dass die Menschen, viele dieser Menschen, man muss es wirklich so brutal schon mal sagen, haben kein Recht auf Asyl oder Leben in Europa. Ich weiß, kann man sagen, das ist gemein, das ist hart, aber es sind weltweit mehrere hundert Millionen Menschen auf der Flucht. wenn man sagt, jeder von denen hat ein Recht, in Europa zu leben, werden wir in Europa ein Problem bekommen. Das ist einfach,
es ist nicht machbar. Ich glaube, das ist gar nicht die Frage, Problem oder nicht, das ist einfach nicht
es
machbar.
Es ist nicht machbar. Und es ist dann schon eben so zum Beispiel, wo etwas tragisch ist, aber wenn man jetzt sieht, zum Beispiel auch die Boote, die übersetzen zwischen Frankreich über den Ärmelkanal nach Großbritannien, da muss man schon auch, also und die Briten stellen die Frage völlig zu Recht. Ich meine, das sind Menschen, die kommen zum Teil aus Afrika, aus Afrika südlich der Sahara, aus Nordafrika, aus dem asiatischen Raum. Da sind schon unzählige Länder dazwischen, bis man am Ärmelkanal ankommt. Also das ist nicht so, die Menschen flüchten nicht exklusiv aus ihrer Heimat.
Großbritannien?
Entweder sind dort Familienangehörige oder man verspricht sich, dass dort die Wirtschaftslage besser ist. Es gibt vielfältige Gründe. Aber wenn jemand sich in Eritrea auf den Weg macht und sagt, mein Ziel ist Großbritannien, dann ist der Fluchtgrund nicht nur der Verfolgung, der möglichen, der potenziell im eigenen Land zu entkommen, sondern es gibt eine klare Zielsetzung, wo man hin möchte. Das ist in dem Sinne kein Asylwerber und kein Flüchtling. Also wir diese permanente Vermischung von Asyl, Flucht, politisches Asyl, Verfolgte, subsidiär Schutzberechtigte, Wirtschaftsmigranten, jetzt dann kommt da ganz groß dazu, wahrscheinlich wieder eine Riesendebatte und werden die sogenannten Klimaflüchtlinge.
Ja gut, aber das ist ja, ich meine, gut, das ist ja, also ich glaube, da braucht man jetzt gar nicht mehr über links, rechts oder sonst was diskutieren. Das ist unorganisierbar.
Weil es ist unorganisiert.
Soll es enden? In Norwegen sitzt dann die ganze Welt.
Aber damit Sie haben völlig recht. Aber damit, glaube ich, ist man jetzt eben an diesem Punkt in der Debatte angekommen, wo man sagt, okay, man zwischen den zwei Extremen zu entscheiden. Manche sagen Asylzahl auf null, andere sagen Asylzahl. So auf die Orte, wer es heute mal herrschafft, mit dem müssen wir uns dann auseinandersetzen. Und ich glaube, es muss irgendwo in der Mitte liegen. Ich glaube, das habe ich immer wieder gesagt, und das ist mir auch wichtig, das zu betonen, ein Land muss das Recht haben, selbst darüber zu entscheiden, wer das Recht hat, in dem Land ansässig zu werden. Das kann nicht bestimmt werden von einem, ich teile in der Verfassung, da muss man dann natürlich auch über eine Verfassungsänderung nachdenken, aber das kann nicht extern bestimmt werden. Ich meine, andere Länder tun es ja auch. Also die Idee zum Beispiel, ich bin nicht der Meinung, kann man für die Japan, aber die jetzt ist ein bisschen aufweichen, aber diese Entscheidung, die dort getroffen worden ist. Man sagt, man will doch jetzt mehr Migration, darum macht man es leichter. Bis vor ein paar Jahren haben wir mehr oder minder einen Ort der Null-Migration
gehabt. Das ist eine Frage der Überalterung natürlich.
Nein, sagen wir, es gibt ja Gründe, warum man das machen kann, aber es hat kein Mensch gesagt, dass Japan jetzt kein demokratischer Staat ist oder nicht voll in der Staatengemeinschaft angekommen ist. Also die Idee, dass die Europäer hier und zum Teil auch die Vereinigten Staaten speziell herauszunehmen sind und ihre Grenzen im Zweifel für die Welt offen zu halten haben. Ich glaube, das ist ein Ort der Interpretation, wo viele Menschen nicht mehr mitgehen wollen. Und ich kann immer wieder nur betonen.
Ja, es ist natürlich auch eine Frage der Praktikabilität. Am Ende scheitert es ja also in Deutschland wie auch in Österreich einfach nur an der nicht mehr möglichen Umsetzung. Ich glaube, so viel Ideologie ist dabei so vielen Menschen gar nicht dabei. Du siehst einfach, es ist Chaos in den Schulen, es ist Chaos am Wohnungsmarkt, es ist Chaos im Sozialsystem, das Chaos nimmt überhand, man weiß nicht mehr, was man machen soll. Und dann kommt es jetzt zu dieser Gegenbewegung, weil da immer so viel Ideologie nach rechts oder was auch immer unterstellt wird. Ich glaube, Ideologie ist da gar nicht das vorherrschende Thema. Es ist einfach, wenn ich mein Kind in eine Schule gebe und dort wird nicht mehr Deutsch gesprochen, dann möchte ich das nicht. Wenn ich eine Wohnung haben will und ich bekomme keine mehr, dann will ich das nicht, oder? Und wenn ich jetzt auf der Straße gehe und mich fürchten muss, dann will ich das auch nicht. Und ich glaube, es ist relativ banal, das möchte man nicht und dadurch kommt es einfach jetzt zu dieser Gegenbewegung.
Genau, und man würde richtig sagen, es ist ja kein reines Links-Rechts-Thema mehr, weil man
die Frau. Es ist für die meisten Menschen auch kein Links-Rechts-Thema, es ist einfach ein Thema ihrer eigenen Lebensrealität, die jetzt wirklich bei vielen Menschen jetzt darunter leidet und beeinflusst wird zum Negativen, genau. Und das wollen sie ja nicht. Ja, gut, dann haben wir jetzt ein Schlusswort
gesprochen. Sehr schön
gesagt. Rascholdhammer habe ich jetzt ein bisschen überredet, aber trotzdem möchte ich mich fürs Kommen bedanken.
Dankeschön.
Und bei Ihnen möchte ich mich fürs Zuschauen bedanken und freue mich auf die nächste Woche. Mhm.